letzten Ausgabe des Faktums-Magazins. Ich weiß, wer das kennt, Faktum, ist das eine Wissenschaftszeitung? Es sind gute wissenschaftliche Artikel drin. Da habe ich einen interessanten Artikel gelesen, der mich neu zum Nachdenken gebracht hat. Da stand folgende Überschrift: Es gibt keine Abkürzung. Ich dachte, okay, keine Abkürzung, was geht's da? Dann der Untertitel: Umfragen zeigen, die Menschen werden immer unglücklicher. Ratgeber versprechen Rezepte für Glück im Leben. Die Bibel hält Besseres bereit als das Vergängliche, als das schnelle Glück. Die Menschen werden immer unglücklicher. Und wurde dann von einem Glücksatlas gesprochen. Dieser Glücksatlas, der erscheint jedes Jahr in Deutschland. Früher hat das die Deutsche Post gemacht mit der Universität Freiburg zusammen. Also nicht nur ein Glücksspiel, sondern das ist schon eine wissenschaftliche Analyse, die dahinter steht. Und jetzt macht das die Süddeutsche Klassenlotterie. Oder ja, also okay, hat man ja auch manchmal auch Glück. Dieser Glücksatlas, der untersucht, wie zufrieden wir in Deutschland eigentlich sind. Ja? Und 2021 war die Lebenszufriedenheit der Deutschen auf einem historischen Tiefstand. Deswegen haben wir natürlich alle ganz gespannt geguckt, was ist jetzt 2022. Und am letzten Dienstag ist der Glücksatlas für das Jahr 2022 erschienen. Und was meint ihr, was war da drin? Geht es noch tiefer runter? Es war eine gute Schlagzeile. Es hieß nämlich, ja, die Krisen belasten, aber die Lebenszufriedenheit der Deutschen, die geht langsam wieder nach oben. Nach oben. Und dann stand da weiter, ja, die Zufriedenheit ist etwas gestiegen, aber es bleibt noch Luft nach oben. Weil es gibt viele Dinge, die auch 2022 belastet haben. Corona, Krieg, Inflation. Alles Dinge, die Menschen beschäftigen und sie scheinbar nicht so glücklich sein lassen. Und der Verantwortliche von der Freiburger Universität, das ist ein Bernd Raffelhüschen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, also wichtiger Mann, wenn er fürs Glück zuständig ist. Auf dem Weg zum Vor-Corona-Niveau ist das Land auf halbem Weg stecken geblieben. Da fehlt also noch was. Ja. Wenn man dann guckt, dann gibt es so ein Bundesland-Ranking. Wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland? Jetzt kommt vielleicht die glückliche oder nicht so glückliche Nachricht für euch. Warum? Baden-Württemberg, wo würdet ihr euch so einsortieren? Wo sind wir als Bundesland? Michael, jetzt du. Puh, wenn ich dein Gesicht so sehe. Nicht ganz vorne, woran das wohl liegt. Ja, wir sind so, dass wir, ich sage bei den Statistiken immer gut, wenn man nicht ganz oben ist, nicht ganz unten, dann fällt man nicht so auf. Wir sind auf Platz 8, also genau im Mittelfeld. Ja, genau im Mittelfeld sind wir hier in Baden-Württemberg angesiedelt. Schleswig-Holstein, da oben im Norden, die sind viel glücklicher. Liegt vielleicht an der frischen Luft oder so, ich weiß nicht. Denen geht es jedenfalls scheinbar viel besser. Aber Glücksatlas hin oder her, jeder von uns muss sich ja vielleicht die Frage beantworten, ob wir glücklich sind. Bist du heute Morgen glücklich hier? Der Heinz ist gerade nicht so glücklich, glaube ich. Da ist sowas vorgefallen. Man sagt, warum musste das passieren? Ja? Aber das ist der Einzige, der vielleicht gerade einen Grund hat. Aber bist du glücklich heute Morgen hier? Im Regelfall sehnen wir Menschen uns nach einem glücklichen Leben, oder? Wir sind ja nicht so Masochisten, die sagen, ach, immer das Schlechte auf mich rauf. Sondern wir wollen das. Wir sehen uns einfach danach, dass unsere Bedürfnisse nach Sicherheit, oder ein Bedürfnis nach Annahme, ein Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, dass das gestillt wird. Und auf der anderen Seite sehen wir uns danach, dass natürlich all diese Dinge, die uns Not machen, Ängste, Leiden, Enttäuschung und Frustration, dass das aus unserem Leben möglichst ausgeschaltet wird. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, wie kann das denn gelingen? Wie kann man das denn machen? Wie können wir denn diese Sehnsucht stillen? Gibt es da irgendein Rezept, ein Rezept ohne Risiken und Nebenwirkungen natürlich am besten? Ist es vielleicht so, wie der Volksmund sagt, jeder ist seines Glückes Schmied, das heißt, ich muss das Glück in die Hand nehmen, ich muss was draus machen, ich muss etwas dabei machen? Oder sind wir als Christen nicht auf der ganz anderen Seite? Von wem bekommen wir alles? Wir sagen das doch so schön, wir bekommen alles aus Gottes Hand. Das heißt, okay, dann setze ich mich mal ein bisschen zurück und sage, Gott, mach mal, dass ich glücklich werde, hast du doch gesagt. Das sind ganz unterschiedliche Einstellungen, die man haben kann, oder? Und Fragen, die man sich da stellen kann. Und dann sind mir noch ein paar mehr Fragen gekommen, als ich meinen Alltag so angeschaut habe. Ich habe mich gefragt, werden wir denn glücklich, wenn wir unsere Augen verschließen? Unsere Ohren, unsere Sinne, unseren Verstand, unser Herz? Machen ganz viele heute, oder? Werden wir denn glücklich, wenn wir uns über unsere Mitmenschen aufregen, was die alles so falsch machen? Fängt morgen schon an, wenn ich nach Stuttgart fahre, da sind so viele unglückliche Autos und so viele unglückliche Menschen im Auto, die schimpfen und meckern, die hupen mich an, ich sollte weiterfahren. Wird man da glücklicher? Vor allem wird man dann glücklicher, wenn man den anderen nur anschaut und sich selbst nicht mehr im Spiegel betrachtet? Hilft das? Werden wir denn glücklicher, wenn wir auf Perfektionismus aus sind, alles perfekt sein muss, egal ob das an Sachen ist oder an Menschen, dass das alles nur vom Feinsten sein muss? Werden wir denn glücklicher, wenn wir den Alltag verdrängen, immer nur auf Wunder warten, auf das nächste Abenteuer, was passieren kann, auf was Außerordentliches, den Traumberuf? Ist das unser Glück? Werden wir glücklicher, wenn wir bestimmen, was zum Glück anderer Menschen gehört? Ich weiß schon, was dir gut tut, deswegen mache ich das jetzt für dich, damit du endlich glücklich bist. Oder ich schreibe ihm vor, wie er glücklich zu sein hat. Werden wir glücklicher, wenn wir es sind, die unser Leben in die eigene Hand nehmen und den Ton angeben? All diese Punkte könnte man überschreiben mit Tipps zum Unglücklichsein, oder? Tipps zum Unglücklichsein, alles Dinge, die das Glücklichsein abschalten. Und dennoch finden wir sie so oft in unserem Leben, dass wir genau solche Dinge tun. Erstaunlich, oder? Wie komisch wir drauf sind. Wir wollen glücklich sein und machen doch so viele Dinge, die uns davon abhalten. Ich möchte heute Morgen aber gar nicht so Tipps zum Glücklichsein und Unglücklichsein geben. Ich möchte einfach genau das tun, was der Faktum-Artikel gesagt hat. Dass wir in Gottes Wort hineinschauen und damals schauen, was sagt das eigentlich zu diesem Thema? Denn, und das war der Untertitel, die Bibel hält viel Besseres bereit. Und das werden wir merken, wenn wir hineinschauen. Als ich diesen Artikel ganz durchgelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, da fehlt ja eine Bibelstelle. Habe mich da an eine Bibelverse erinnert, da sagt jemand sinngemäß von sich selbst, ich kann mein Glück nicht fassen. Boah, ich bin so glücklich, ich kann es gar nicht fassen. Ich habe gedacht, die fehlt mir hier. Es ist eine Bibelstelle, die wir in einem Psalm finden. Und Luther übersetzt oder leitet das Ganze ein, indem er sagt, ein güldenes Kleinod. Das ist Luther, ne? Güldenes Kleinod. Spurgeon bemerkt, dass dieser Psalm und sein Gehalt vom feinsten Gold sind. Und es ist ein Psalm, den die ersten Christen sehr, sehr wichtig war, weil Petrus in seiner Pfingstpredigt zitiert ihn und nimmt ihn mit ran. Es hat noch andere Hintergründe, weil auch Jesus in diesem Psalm als messianischer Psalm gesehen wird, aber es scheint wichtig zu sein. Auch Paulus später zitiert diesen Psalm. Es ist der Psalm 16 und den möchte ich mit uns einmal lesen. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon mal darauf achten, wie David eigentlich zu solchen Aussagen kommen kann. Dann wollen wir uns das mal näher anschauen. In welcher Situation war David eigentlich und was bringt den Mann dazu, solche Äußerungen zu machen, die hier stehen? Weil das, was er da sagt, das ist das, was ich auch brauche in meinem Leben. Oder da möchte ich auch hinkommen und nicht irgendwelche Glücksratgeber lesen müssen oder Glückstipps beachten müssen, die eben nur vielleicht von kurzer Dauer sind, wenn überhaupt etwas gebracht wird. Aber schauen wir erstmal rein in diesen Psalm 16 und ich möchte ihn uns nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Psalm 16. Zuflucht bei Gott. Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Soweit zu diesem Psalmwort. David, das merken wir hier, schreibt in diesem Psalm ja vom Glück und von tiefer Freude. An der tiefen Freude, wenn wir genau hinschauen werden, werden wir merken, dass die aus der Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater her resultiert und nicht irgendwo anders her. Und ich denke, beim Lesen, beim vielleicht ersten Mal oder wiederholten Lesen jetzt, wird sehr schnell auffallen, dass dieser Psalm nicht zwischen Tür und Angel geschrieben worden ist. Es ist nicht so, oh, schreib mal schnell auf, was mich so beschäftigt, okay, fertig. Sondern David gibt hier sehr viel Einblicke in sein eigenes Leben. Ich glaube, das ist ein sehr tiefgründiges Gespräch, was er hier führt mit Gott. Und er ist sehr, sehr tief in sich gegangen, finde ich. Und das Schöne ist, er zeigt das nach außen. Er sagt, was ihn beschäftigt. Und das macht das Ganze für uns heute so wertvoll. Wenn wir uns mal anschauen, was hat denn David diesem Psalm geschrieben? So kann man das bei manchen Psalmen sehr genau sagen. Ich habe ja in der letzten Predigt den Psalm 54 mit euch gemeinsam mir angeschaut. Und da konnten wir genau sagen, das war so ein Psalm, wo er in der Wüste war. Auch hier nimmt man an, dass er diesen Psalm in dieser Zeit geschrieben hat, wo er auf der Flucht war, wo er unterwegs war, wo es ihm nicht gerade rosig ging, sage ich mal so. Ja? Er wurde als König benannt, aber er durfte noch nicht regieren. Er musste um sein Leben bangen, weil Saul ihm auf den Fersen war. Und die Unterbringung damals in der Wüstenregion war auch nicht so das Feinste. In diesen quälenden Wüstenzeiten, in Zeiten, wo er Unsicherheit mit sich hat, da schreibt David so etwas vom Glück. Erstaunlich, oder? Und an dem Punkt können wir uns fragen, wie ist das David denn gelungen, dass er wegschaut von dem ganzen Äußeren und sagen kann, ich bin eigentlich der glücklichste Mensch der Welt. Und sagen wir, David, hallo, geht's noch? Ja, du hast kein Zuhause, du darfst nicht regieren, du bist auf der Flucht, du musst um dein Leben bangen und du sagst, du bist der glücklichste Mensch der Welt. Wie kann David zu so einer Aussage kommen, obwohl die Umstände alles andere perfekt sind, als perfekt sind? Ich habe hier drei Punkte gefunden. Wenn wir mal so Vers für Vers mal durchgehen, dann werden wir diese drei Punkte vielleicht auch sehen können. Drei Punkte, die uns zeigen, wie es David gelungen ist, zu sagen, ich bin glücklich. Und diese drei Punkte möchte ich mit uns einfach näher anschauen. Den ersten habe ich überschrieben mit, David startet mit einer Bitte und geht in sich. David, er startet mit einer Bitte, mit einem Gebet und er geht in sich. Das finden wir gleich ab dem Vers 1. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Andere Übersetzungen schreiben hier, beschütze mich, Gott, weil ich auf dich vertraue, weil ich mich bei dir bergen möchte, weil ich bei dir sein möchte, weil ich dich einfach brauche. Denn das ist das Eingeständnis, was wir in dieser Bitte hier lesen. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Das ist ein ganz wichtiges Eingeständnis hier gleich zum Anfang. Warum? Weil er damit deutlich macht, ich brauche dich, um Kurs halten zu können, den Kurs, den du mir gewiesen hast. Und dieser erste Vers, das ist die Grundlage, das ist das Fundament, auf dem alles andere jetzt aufgebaut wird von David. Er sagt, ich brauche dich, Herr. David weiß, dass er Gottes stetiger Fürsorge und Gottes stetiger Aufsicht bedarf. Und Fürsorge und Aufsicht, das sind so zwei Dinge, die haben so für uns manchmal einen faden Beigeschmack. Warum? Ja, bei Fürsorge denken wir immer gleich dran, da kann sich einer nicht mehr um sich selbst kümmern, oder? Was ist Fürsorge? Fürsorge ist ja so die Bemühung um jemand, der ihrer bedarf. Und dann würde ich sagen, komm, ich weiß schon, was ich brauche. Ich kann für mich schon selbst sorgen. Ich brauche keine fremde Fürsorge. Und auch beim Thema Aufsicht ist es nicht so, wenn die Kinder nur größer werden, je älter wir auch werden, desto eher sagen wir, komm, Aufsicht. Also das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Ich weiß, was für mich gut ist. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich brauche doch keinen Aufpasser, oder? Oder brauchst du einen? Du sagst, nein, ich bin ja schon groß. Ne? Mit kleinen Kindern, okay, muss mal gucken, dass die alles richtig machen. Aber wir wissen doch schon, was wir bedürfen. Wir meinen zumindest zu wissen, was gut und was schlecht für uns ist. Dass das im Alltag nicht mehr passt. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. David, er sieht das eben ganz anders. Ihm ist klar, dass der Alltag ohne Gott nicht funktionieren kann. Deswegen, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Ich brauche dich, um bei dir Zuflucht finden zu können. Zuflucht für das, was mir täglich widerfährt. Und wenn wir die verschiedenen Psalmen von David ansehen, dann werden wir merken, das hat er jedes Mal neu durchbuchstabiert. Ich brauche dich. Dieser Satz war bei ihm verinnerlicht. Ja? Das war nicht etwas, oh, es ist gerade Not, ich brauche dich. Und das finden wir in guten wie in schlechten Zeiten bei David. Ich brauche dich, Herr. Bei uns in der Firma, da gab es in den letzten Tagen immer wieder Probleme mit den Rechnern. Eigentlich kann man sagen letzte Wochen, aber wir wollen es mal nicht so verallgemeinern. Ja? Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Und wir haben extra eine Hotline in Berlin. Da rufen dann alle 1500 Leute an, die im Außendienst tätig sind und nerven die dann. Ja? Und was macht so ein Mensch an der Hotline? Der gibt gute Tipps Und egal, welches Problem man hat, man sagt erst, wer man ist, man sagt seine Kennung, dann können die nachverfolgen, dann sehen die, welcher Rechner da eingeschaltet ist. Und dann sagen sie als erstes immer denselben Satz. Welcher Satz ist das? Wunderbarer Satz. Und sagt, oh ja, danke. Schließen Sie bitte alle Programme und starten Sie Ihren Rechner neu. Ne, ihr kennt solche Sätze, ne? Das ist ganz schön. Bei uns ist es so, wenn ich einen Neustart machen muss, dann dauert das extrem lange. Nicht, weil wir so schlechte Rechner haben, sondern wir haben so einen hohen Sicherheitsstandard. Ich muss mich über 5 verschiedene Sachen einloggen, eine sichere Verbindung zu Berlin herstellen, wieder zurück. Das dauert ewig. Deswegen überlegt sich jeder, mache ich das jetzt? Habe ich jetzt die 5 bis 10 Minuten, bis alles wieder an ist, die ganzen Programme wieder laufen oder nicht? Und man sagt immer, nee, komm, das, jetzt nehme ich auch schon wieder Neustart. Nein, will ich einfach nicht. Und dennoch, das, was der Mann da an der Hotline sagt, hat seinen Grund. Im Regelfall läuft es dann besser. Ja? Der Rechner weiß dann wieder, was er tun soll. Und ich dann wahrscheinlich auch. Ja? Und dann oftmals liegt ja das Problem vor dem PC. Der sitzt vor dem PC und nicht der PC selbst. Ne? Aber es hilft dann schon. Und ich dachte, das ist ein sehr schönes Bild, denn abschalten und einen klaren Kopf bekommen, das haben wir doch auch so oft nötig in unserem Alltag. Dabei geht es mir nicht darum, dass ihr den Verstand abschaltet, ne, bitte nicht falsch verstehen. Es geht darum, dass wir aus diesem Hamsterrad mal aussteigen, indem wir im Alltag so schnell rennen und oftmals gar nicht mehr erkennen, um was es geht. Und dieses Hamsterrad, das verbaut uns eben sehr schnell die Sicht oder all die Dinge, die uns im Alltag so beschäftigen, dass wir gar keinen klaren Durchblick mehr haben. Diese Art von Abschalten, die beinhaltet die unbequemste Art der Fortbewegung. Warum? Da geht es um das In-sich-Gehen. Und In-sich-Gehen, das ist etwas, was wir nicht gerne tun. Genau das macht aber David hier. David geht hier in sich und genau das sollten wir auch eigentlich immer zum Anfang tun. Es ist unbequem, warum? Es ist natürlich unbequem, sich selbst und nicht andere anzusehen. Weil ich zu dem anderen schaue, fällt mir viel eher auf, was der alles so bräuchte. Mich selbst anzuschauen, das ist schon nicht einfach in so einem Spiegel, oder? Und es ist auch wirklich unbequem, dass man sich mit dem Heute beschäftigt, den Augenblick sich mal anschaut, in dem man gerade steht und nicht so in der Vergangenheit schwelgt. Na, damals war das wirklich noch besser. Ja. Ich sage immer Montag, ne, dann sage ich auch immer Montag, gestern oder früher war alles besser, gestern war Sonntag. Ne. Das sind so Sachen, wo wir manchmal so hinschauen und sagen, damals war ja alles noch gut. Oder andererseits, wir unseren Blick so in die Zukunft schweifen lassen und dann versuchen, das Heute auszublenden. Aber in sich gehen heißt, ich bleibe heute hier stehen und schaue, was beschäftigt mich. Bin ich wirklich glücklich? Warum nicht? Was hindert mich daran? David hat genau das im Blick, wenn er diesen Psalm mit einer Bitte beginnt. Er macht sich auf und er geht zu seinem Gott und Vater. Und das dürfen wir und sollten wir auch mal tun. Es lohnt sich doch, und das wissen wir doch eigentlich, oder? Erinnern wir uns doch nur an den jungen Mann, der sich hat das Erbe auszahlen lassen und dann bei den Schweinen endet. Was sagt er da, als er bei den Schweinen da rumliegt, weil das Erbe verprasst ist? Was sagt er zu sich? Und dann, was sagt er dann? Das ist der entscheidende Satz. Ne? Einerseits, ich muss gucken, wo bin ich? Er geht in sich, okay. Wäre ich doch bloß, ich bin in einer misslichen Situation, dann sagt er diese Worte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Lukas 15, wenn er es nachlesen will. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Am Ende dieser Begebenheit lesen wir dann von Freude und von glücklichen Menschen. Fast alle. Außer einer, der hat wieder ein Problem, das ist ein ganz anderes Thema. Der, der bei den Schweinen war, der ist wirklich glücklich und der Vater ist auch glücklich. Ja? Es lohnt sich also. David beginnt mit einer Bitte und geht in sich. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Das sollten auch wir tun. So viel zu dem ersten Punkt. Dann schauen wir gleich mal auf den zweiten Punkt. Wir wollen ja den Psalm heute noch durchbekommen. Und diesen zweiten Punkt finden wir gleich ab dem Vers 2. Ich habe ihn überschrieben mit, David schaut auf sein Verhältnis zu Gott und gibt ihm in seinem Leben Raum. David schaut auf sein Verhältnis zu Gott und gibt ihm dann Raum in seinem Leben. Vers 2. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das sind sehr eingehende Worte, finde ich. Worte, die man sich mal auf der Zunge in Ruhe zergehen lassen sollte. Und dann ist dieser Psalm ja eingerahmt, nicht nur von diesem Vers 2, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich Glück, sondern dann kommt der Vers 11 hinten dran noch als Nachschlag und Abschluss. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. David macht mit diesen zwei Versen sehr deutlich, was für ihn das größte Glück ist, oder? Nämlich, dass er sich nicht mehr auf sich selbst verlassen muss und auf sich selbst vertrauen muss. Da ist ein erfahrbares Gegenüber, macht er hier deutlich. Da ist ein erlebbarer Gott, mit dem er im Gespräch sein kann, deren Eingreifen und dessen Eingreifen er im Alltag erlebt. Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Erstaunlich fand ich, sind zwei Dinge an diesem Vers. Zum einen die Reihenfolge der Worte. Ist uns das aufgefallen? Da steht als erstes, du bist mein Herr. Das ist dieses Verhältnis zu Gott, was er hat. Du bist mein Herr. Und dann mein ganzes Glück. Du bist mein Herr, das ist eben ein persönliches Verhältnis zu Gott. Nicht irgendwas ganz Abstraktes, nicht was Allgemeines, nicht was, was der andere hat, sondern da geht es um mich, um meine Beziehung zu ihm. Und du bist mein Herr, ich dachte, das kann nur jemand sagen, der das erste Gebot in der ganzen Tiefe erfasst hat. Der weiß, mit wem er da spricht, der weiß, mit wem er da in Verbindung treten darf. Ausschlaggebend, und das macht David hier deutlich, für unser Glücklichsein sind nicht nur äußere Dinge. Das ist eben diese Beziehung, dieses innere Verhältnis und nicht mein äußeres Wohlbefinden. Das wird bei David hier deutlich. Eine Voraussetzung für bleibendes Glück ist also, dass ich mit Gott im Reinen bin, um das mal so rum vielleicht zu sagen. Ja? Wenn ich mit Gott im Reinen bin, ein gutes Verhältnis zu ihm habe, dann habe ich die besten Voraussetzungen für bleibendes Glück. Weil Heil und Glückseligkeit, wenn man das in der Bibel jetzt mal sich anschauen würde, das macht dieser Artikel übrigens aus der Faktum, lest das ruhig mal nach, gibt es auch im Internet. Heil und Glückseligkeit, das hängt in der Bibel unlöslich zusammen. Denn glückselig ist, wer Gott und sein Wort aufnimmt, heißt es da. Wer an ihn glaubt, von ganzem Herzen. Jesus selbst sagt das einmal im Lukas-Evangelium, Lukas 11, könnt ihr das nachlesen, Vers 28. Glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und befolgen. Glücklich zu preisen sind die, die nicht nur hören, sondern die das Wort Gottes auch befolgen, die danach leben. Das heißt, wir sind glücklich, wenn wir uns auf Gott einlassen. Erst dann erlebe ich in mir ein tiefes, stilles Glück, so wie David. Dann kann ich das haben. Aber das setzt voraus, dass mein Verhältnis in Ordnung ist. Die zweite Erstaunung, beziehungsweise eine wichtige Sache, im Vers 2 finde ich hier diesen Ausschließlichkeitsanspruch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Du bist mein ganzes Glück, nur bei dir finde ich Glück. Nur bei dir. Du bist mein Glück, sagt er hier. Es heißt nicht, und das verwechseln wir manchmal so, du schenkst mir etwas zum Glücklichsein oder du garantierst mir mein Glück, sondern David sagt hier, du selbst bist mein ganzes Glück. Die Freude von David ist also auf Gott selbst gerichtet und nicht auf das Äußere drumherum. Es ist nicht so wie bei Weihnachten, wir machen dann Geschenke auf und manchmal sind wir glücklich, manchmal sind wir unglücklich, weil die Geschenke vielleicht nicht passten. Es sagt David hier etwas anderes. Ne? Er sagt, du Gott bist mein ganzes Glück. Und David weiß, woher er alles bekommt. Das sind die Verse 5 und 6 in unserem Psalm hier. Vers 5 und 6. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für ein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich gemacht hat. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich denke nicht, was bei Gott zu gewinnen ist, sondern der Herr selbst, sagt David hier, ist sein Besitz, sein Erbe. Und Glück bekommt so vielleicht mal eine ganz andere Perspektive oder eine neue Bedeutung für uns. Weil Glück umfasst somit alles, was wir in Gott haben dürfen und im Befolgen seiner Ratschläge. Da haben wir Heil, da haben wir Rettung, da haben wir Bewahrung, die wir von ihm bekommen, da haben wir Hilfe und Segen. All das hängt mit der Person Gottes zusammen. Andererseits ist es natürlich völlig normal, dass wir ein Verlangen nach einem glücklichen Leben haben, ein Verlangen danach, dass es uns auch gut geht in dieser Welt, ja? Dass wir da gut durchkommen. Und darin ist, glaube ich, auch nichts Verkehrtes. Das Ganze wird nur schnell zum Problem, wenn wir hier ein paar Dinge aus dem Auge verlieren. Wenn man nämlich sein eigenes Glück als erste Priorität hinsetzt, dann stimmt nämlich etwas in meinem Verhältnis zu Gott nicht, wenn es jedenfalls sich von Gott entfernt. Wenn ich denke, das und das brauche ich. Wir merken das vielleicht manchmal gar nicht. Das kommt auch oftmals sehr plötzlich in uns vielleicht hoch, je nachdem, wie wir veranlagt sind. Wenn wir da sagen, ich sehe so viele glückliche Menschen, warum bin ich nicht glücklich? Dann kommt schnell die Sache auf, der ich sage, Gott, du willst mich doch glücklich machen. Und zum Glücklich sein brauche ich jetzt dies und das. Dann bin ich wirklich glücklich, Gott, wenn du mir das jetzt gibst. Das brauche ich doch so dringend, da warte ich schon so lange drauf. Jetzt, Gott, wenn du das machst, dann geht es mir richtig gut. Wir sagen vielleicht nicht Glück, sondern das brauche ich, um mich wohlzufühlen, dass es mir gut geht, dass ich rauskomme aus verschiedenen Löchern, in die ich vielleicht gerade drinnen stecke. Das würde mir so gut tun. Und sehr schnell kann man vor dieser lauter Glücksforderung, die man hat, Gott aus dem Auge verlieren und gar nicht mehr ihn im Blick haben. Ja? Wir erwarten, dass Gott etwas macht, dass er uns in Schwierigkeiten und Problemen einen Ausweg zeigt. Das ist gar nicht verkehrt, aber dann wollen wir keine Abstriche machen von unseren Glücksvorstellungen, die wir haben. Es kann nur so laufen. Ich habe den Plan, ich weiß, um was es geht, weil das macht mich glücklich und das ist der richtige Weg für mich. Wir klammern uns an unsere Glücksvorstellungen und wir meinen dann ganz zum Schluss vielleicht, wenn wir noch sauer werden, dass Gott uns ja alles vorenthält, was uns glücklich machen würde. Und wir werden sehr ungerecht Gott gegenüber. Das kommt, weil wir einfach falsch abbiegen. Weil wir nicht das tun, was David hier macht. Weil wir Gott vielleicht ein ganzes Stück misstrauen. Das würde keiner von euch so sagen, oder? Ich weiß, misstraue Gott hier. Nein, aber innerlich machen wir es doch, wenn wir uns solche Überlegungen machen. Wir trauen ihm nicht zu, dass er weiß, was für uns gut ist. David, der kann in diesen Psalmen etwas ganz anderes sagen. Er spricht hier vom bedingungslosen Vertrauen seinem Gott und Vater gegenüber. Und das kennzeichnet sein Verhältnis. Dieses Vertrauen, das öffnet Gottes Herz. Es ist wie so eine Tür, die sich öffnet, die wir dann hineingehen dürfen in die Gegenwart Gottes, wenn wir ihm vertrauen. Und deshalb müssen wir uns bei diesem zweiten Punkt fragen, welches Verhältnis hast du denn aktuell zu Gott? Wenn du vielleicht vorhin gesagt hast, ich bin nicht wirklich glücklich. Was kennzeichnet denn dein Verhältnis zu ihm? Auch David hat in seinem Leben manches überhaupt nicht verstanden. Und es war vieles unklar, denke ich, ja. Aber er weiß, dass Gott ihn führt. Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Von wem lässt du dir den Weg zeigen? In deinem Alltag, wo du unterwegs bist? Wer führt dich denn? Und welche Ziele bestimmen dein Leben? Oder besser, was strebst du an? Was ist der Inhalt deines Lebens? Strebst du noch dem schnellen Glück? Für David war es sehr, sehr klar, er muss Gott in seinem Leben Raum geben. Nur dann kann es funktionieren. Nur so konnte er im Kampf gegen Goliath bestehen und nur so konnte er bisher diese Wüstenzeit gut durchleben und auf der Flucht vor Saul nicht verzweifeln. Nur so, weil er ihm vertraute, konnte Gott ihn auch führen, als er später selbst als König eingesetzt war und auch regieren durfte. Und andererseits, wenn wir uns Davids Leben anschauen, dann wissen wir, als Gott wenig oder gar keinen Raum im Leben von David hatte, was passierte dann? Dann passierten die größten Fehler. Dann begann er Ehebruch, dann schickte er jemanden an die Front, der dann sterben musste. All das passierte. Und dennoch ist David da nicht stehen geblieben. Er hat gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Und er gab Gott wieder Raum in seinem Leben. Und als er Gott wieder Raum in seinem Leben gegeben hat, was hat Gott gemacht? Hat Gott diese Dinge wieder bereinigt. Und er konnte wieder eine gute Beziehung zu ihm haben. Der hat Gott ihm wieder rausgeholfen. Im Psalm 40, Vers 5 drückt David das sehr schön aus. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Wir wollen doch alle auch glücklich sein, oder? Gibt es heute Morgen hier einen, der sagt, nö, Glück will ich gar nicht haben? Und die wenigsten Menschen, die sagen, ich brauche das nicht. Ja? Das hat aber andere Ursachen dann. Wenn wir glücklich sein wollen, warum vertrauen wir dann nicht einfach Gott in unserem Alltag, in all den Punkten? Warum räumen wir ihm dann nicht Raum ein, dass er handeln kann, so wie es David gemacht hat? Ich denke, wir dürfen hier sehr viel mitnehmen von David an diesem zweiten Punkt. Schau auf dein Verhältnis zu Gott und gib ihm einfach Raum in deinem Leben, so wie es David getan hat. Und dann sind wir schon beim dritten und letzten Punkt. Den habe ich überschrieben mit David ändert seine Blickrichtung. Und das erfahren wir ab dem Vers 7 sehr, sehr deutlich. David ändert seine Blickrichtung. In der vergangenen Woche haben wir vom Rudolf ja schon gehört, wie wichtig es ist, wo man hinschaut. Oder er hat uns da an den Petrus erinnert, wie Petrus aus dem Boot aussteigt und sich auf dem Weg zu Jesus auf dem Wasser begibt. Und Rudolf hat das nochmal sehr deutlich gesagt. Als er Jesus im Blick hatte, kein Problem. Das Problem war, als die Blickrichtung von Petrus sich änderte. In dem Moment hat er die Wellen gesehen, hat den Sturm gesehen und ist untergegangen, abgegluckert. nicht ertrunken, ja, alles noch geklappt, weil der Fischer konnte wahrscheinlich schwimmen oder Jesus war auch da. Aber es kam auf die Blickrichtung an bei diesem Mann und genau so ist das hier bei David. Und David ändert hier ganz bewusst seine Blickrichtung. Er kommt zum Lobpreis, weil er sieht, was Gott für ihn getan hat und für ihn auch noch tun wird. Das ist ab Vers 7 sehr schön zu lesen. Da lesen wir: Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Und dann folgt diese finale Änderung der Blicke. In diesem Vers müsste man sich eigentlich an seinen Spiegel kleben, habe ich mir so gedacht. Da sagt er ab Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. David, er schaut eben nicht nur auf die schwierigen Umstände in der Wüste. David, er schaut nicht nur mit Bangen auf das, was seine Verfolger mit ihm so vorhaben, die ihm nach dem Leben trachten. Er sieht auch nicht nur die Probleme und Schwierigkeiten. Er schaut aber auch nicht nur temporär zu Gott. Oh, gerade schwierig, Gott, hallo, wo bist du? Ich guck mal, wo du bist. Und danach geht der Blick wieder weg, sondern hier steht, stets will ich dich vor Augen haben. Oder habe ich dich vor Augen. Und bei all dem ganz wichtig, David setzt hier nicht diese rosarote Brille auf, die es heute oftmals gibt, die eben von diesen Glücksratgebern verkauft werden, ja? Die dann alles andere verdrängen und sagen, ist doch gar nicht so, komm, dir geht's doch innerlich gut. Mit Gott im Blick kann er trotz allen Problemen im Vers 8 schreiben, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Und dann Vers 9 und 10 weiter, deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln, weil er mir zur Seite steht. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Dieser Punkt ist für mich sehr, sehr wichtig geworden. Warum? Ich dachte, Norbert, du musst deine Blickrichtung im wahrsten Sinne des Wortes wirklich im Blick behalten und gegebenenfalls korrigieren. Nur dann wird es dir gelingen, in deinem Leben glücklich zu sein. Und das bedeutet eben, dass wir aktiv werden müssen. Das ganze Gegenteil von dem, was ich zum Anfang sagte, wenn wir uns zurücklehnen, Gott hat ja alles in der Hand, er wird schon für uns machen. Das heißt nicht wieder das Hamsterrad anwerfen, sondern wir müssen aktiv werden und einfach unseren Gott und Vater anschauen, ihn mit einbinden in unser Leben, bewusst auf Jesus schauen. Dann kann uns das gelingen. Als kleiner Junge habe ich ein Fotoapparat geschenkt bekommen. Wahrscheinlich früher war das für die kleinen Kinder etwas ganz Besonderes, ein Fotoapparat von seinen Eltern zu bekommen. Zu DDR-Zeiten, das glaube ich war hier nicht anders, gab es nur ganz einfache Fotoapparate zum Anfang. Hat nicht gleich die tolle Spiegelreflex bekommen, die waren auch sehr gut, aber das hat mein Papa mir nicht zugetraut, dass ich die in die Hand nehme, sondern es gab so eine ganz einfache Kamera mit einem Fixfokus. Man muss nur durchgucken, klick. Muss man an seinem Rädchen drehen, dann wird der Film weiter transportiert. Man hat das Bild auch nicht gleich gesehen, kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, die Jugendlichen heute. Man musste ihn erstmal zum Entwickeln bringen, das dauerte 14 Tage, dann war wieder Kinder, oh, nichts geworden. Ja. Heutzutage ist es viel einfacher, ne? Da nehme ich mein Handy, mache ein Foto und es ist einfach sehr schön. Und mein Handy hat eine sehr gute Funktion, die heutzutage sehr viele Spiegelreflexkameras oder die eigentlich Spiegelreflexkameras ursprünglich hatten und jetzt auch die Handys leisten können, so rum. Was ist das für eine Funktion? Es ist nicht mehr ein Fixfokus, sondern ich kann einfach durch mein Handy gucken und dann kann ich das scharf machen, was ich scharf haben möchte. So ein Autofokus, den ich fokussieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt diese Blumen aufnehmen wollte, dann kann ich mein Handy vorhalten, ihr kennt das. Ich will nur die Blumen haben und Easy ist zwar auch nett anzusehen, aber ich will ja die Blumen haben, deswegen wird Easy hinten unscharf. Ganz schön, oder? Ganz schön, warum? Weil wenn ich dieses Bild mir angucke, sage ich, wunderbar, es ist nicht der ganze Saal drauf, wenn ihr fragt, was hat Norbert hier fotografiert? Ein paar Blümchen und der ganze Saal, wollte er mal zeigen, wie groß die Gemeinde ist? Nein, Norbert ging es ja um die Blumen. Und die habe ich in den Fokus genommen. Und das gelingt mir heutzutage mit diesem Fotoapparat, mit dem Handy, sehr, sehr schön. Das, was ohne Bedeutung in diesem Moment ist, das ist unscharf im Hintergrund. Weil mir geht es ja um die Blumen. Die möchte ich anfokussieren. Die allein sollen scharf sein. Auf diesem Foto gelingt mir das sehr gut. Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr zu sehen seid, nicht mehr da seid. Ihr seid schon noch da. Der Hintergrund ist ja nicht wegretuschiert. Das macht man dann mit Photoshop, dass man hinten den Hintergrund ändert. Aber auf diesem Foto ist zunächst das erste scharf, das andere, was weniger wichtig ist, unscharf. Und ich habe gedacht, das ist ein sehr, sehr schönes Bild für unser Leben. Denn genau das macht doch David hier. Er hat den Herrn vor Augen. Das heißt, er nimmt ihn in den Fokus. Er muss scharf sein. Um ihn geht es in meinem Leben. Ja? Den will ich jetzt sehen. Und das andere ist auch noch alles da. Es ist nicht ausgeblendet, es ist nicht weg. Da sind noch meine Schwierigkeiten, meine Probleme. Aber die dürfen in dem Moment mal unscharf im Hintergrund sein. Weil mich das gerade nicht interessiert, weil mich das gerade nicht ablenken soll. Weil ich gerade den Fokus eben auf Jesus haben möchte. Und auf ihn fokussiert sein möchte. Und ich denke, das kann uns gelingen, wenn wir das machen, was David hier macht. Die Blickrichtung ändern, hinschauen auf Jesus. Ihn eben in den Fokus nehmen. Bei all dem, klar, es gibt immer wieder Momente, wo wir ins Taumeln kommen, ins Stolpern kommen. Das vorhin ganz praktisch gesehen, wie das passieren kann. Ja? Tut mir leid, Heinz, aber das war so ein schönes praktisches Beispiel. Man kommt ins Taumeln. Es ist nicht alles butterweich, auch in einem Gottesdienst nicht. Ja? Da kann man natürlich jetzt sagen, warum, wieso, weshalb, auch hätte das nicht, hätte man doch. Heinz, hättest du nicht. Das nützt alles nichts weiter, oder? Das Wichtige ist, oder die wichtigste Frage ist, wo schaust du dann hin, wenn das passiert? So ein großes Unglück, wie wir es ja bezeichnen, ja? Oder ein Ungeschicktsein, ein Missgeschick. An was hältst du dich in diesen schwierigen Momenten fest? Guckst du jetzt auf das, was alles passiert ist und lässt dich den ganzen Gottesdienst davon noch beeinflussen? Guckst du nur noch auf die Schwierigkeiten in deinem Leben und lässt dich davon beeindrucken, beeinträchtigen vielleicht, besser ausgedrückt? Oder sagst du, nein, ich weiß, wohin ich blicken muss. Wohin blickst du in deinem Leben? Was sagt David? Für David ist klar, Gott ist an meiner Seite, damit ich nicht falle. Zu ihm muss ich schauen, auch wenn ich gerade hingefallen bin. David, er lebt in der Gegenwart. Er schaut nicht ständig unzufrieden zurück. Und er schaut nicht eben träumend oder verzweifelnd in die Zukunft. Er weicht der Gegenwart nicht aus. Er ist im Heute, hier und jetzt. David lebt auch nicht nach dem Motto, dass wir heute immer so schön hören, ne? Immer weiter, immer schneller, immer dem Morgen im Blick auf der Suche nach dem Glück. Das macht er nicht. Er sagt, ich habe es heute hier schon erfasst, weil ich meine Blickrichtung auf Jesus habe. Bei David wird das Ganze in dem Moment lebendig. Er erhält Rat, haben wir hier eben gehört, als er Jesus in den Blick nimmt. Er weiß sich getragen und gestützt, können wir hier lesen. Er weiß sich deshalb in Sicherheit. Mein Körper ist in Sicherheit. Wie oft wünschen wir uns das heute? Ich will Sicherheit, ich will Ruhe haben und die Unruhe loswerden. Sein Herz ist zudem noch voller Freude und auch die Zukunft macht ihm keine Sorge, sagt er hier sehr deutlich. Wenn ich in die Zukunft schaue, weiß ich, mit dir im Blick, Jesus, wird es mir nicht schlecht gehen. Oder, wenn es falsch ausdrückt, werde ich mit dir die Zukunft gut meistern können und trotzdem glücklich sein. Genau das wollen wir doch auch alles, oder? Wir wollen, dass uns jemand Ratschläge gibt für unser Leben, die hilfreich sind. Wir wollen uns getragen und gestützt fühlen. In unserem Herzen wollen wir Freude haben. Wir wollen in Ruhe schlafen können, in Sicherheit. Und wenn wir in die Zukunft schauen, wollen wir nicht ständig Angst haben bei der nächsten Schlagzeile, die wir in der Zeitung lesen. David gelingt das. Warum? Weil er seine verschrobene Blickrichtung neu ausgerichtet hat. Weil er einfach seine Blickrichtung geändert hat. Und weil es ihm gelungen ist, falsche Glücksvorstellungen zu korrigieren. Ich möchte zusammenfassen und zum Ende kommen. Es sagte mal jemand, Glück ist ein gelungenes Leben. Das ist ein ganz schöner Satz, oder? Das ist ein philosophischer Satz, weiß gar nicht, wer das war. Glück ist ein gelungenes Leben. Meine Frage war, wann ist unser Leben denn gelungen? Wann ist unser Leben gelungen? Und da wurde ich an die Worte von Jesu erinnert, der davon spricht, wann ein Leben gelungen ist. Bei dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da sagt er zu den beiden, denen es gelungen ist, etwas Gutes daraus zu machen, recht so. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Recht so, du guter und treuer Knecht. Das hat Jesus zu den beiden Knechten gesagt, die ein gelungenes Leben geführt haben. Und es wäre schön, wenn er das auch zu uns sagen könnte. Denn Gott will nicht, dass wir am Leben verzweifeln, sondern dass wir glücklich sind, dass es uns gelingt. Und deshalb sollten wir uns von ihm einfach den Weg zeigen lassen. Und wir dürfen hier von David, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen. Lest diesen Psalm 16 nochmal in Ruhe zu Hause. Nehmt euch einfach Zeit zum Gespräch mit Gott. Kommt einmal raus aus diesem Hamsterrad des Alltags, schaltet ab und geht in euch. Widmet euch dieser unbequemsten Art der Fortbewegung. Kommt zu eurem Vater mit offenem Herzen, mit ehrlichem Herzen. Schaut auf dein Verhältnis zu Gott und gib ihm vielleicht neu Raum in deinem Leben. Das brauchen wir jeden Tag neu. Und vergiss dann nicht, ausschlaggebend sind nicht nur allein die äußeren Dinge, das äußere Wohlbefinden. David ging es hier nicht gut. Und trotzdem ist er glücklich. Ausschlaggebend ist eben die persönliche Beziehung zu unserem Vater, die wir haben. Und unsere menschliche Blickrichtung sollten wir auf Jesus ausrichten und nicht unsere Sichtweisen in den Vordergrund rücken. Ich denke, alles fängt mit Jesus an und findet sein Ziel in ihm. Und je mehr wir unseren Fokus auf ihn richten, je mehr wir ihn scharf stellen, umso mehr werden wir zufrieden und glücklicher sein in unserem Leben. Ich denke, man könnte noch Stunden mit dem Thema Glück hier verbringen. Man könnte viele Diskussionen jetzt führen und sagen, Norbert, ist es wirklich alles so? Ich glaube, einfacher ist es doch, das mal nachzuahmen und auszuprobieren, was David hier gemacht hat, oder? Denn schöner als die Theorie, finde ich persönlich jedenfalls, ist immer noch die Praxis. Und die wartet jetzt am Ende des Gottesdienstes auf euch, in eurem Alltag, wo ihr dran seid und das Ganze umsetzen könnt. Und da passt eine Bibelstelle aus Jakobus 1, Vers 25 wunderbar. Jakobus 1, Vers 25 heißt es, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei all dem, was er tut. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei all dem, was er tut. Ich möchte uns zum Abschluss nochmal diesen Psalm 16 lesen und ich möchte das machen in einer freien Übersetzung, die ich in einem Andachtsbuch gefunden habe. Das ist eine Übertragung vom Wolfgang Pirzig. Und vielleicht können wir das sogar mitbeten für uns. Herr, mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich dich kennengelernt habe. Ich bin begeistert von dir. Meine Freude kennt keine Grenzen. Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich Lebenssinn, Erfüllung und Glück in allen möglichen Dingen gesucht. Heute sehe ich, wie töricht ich damals war. Diese Dinge interessieren mich nicht mehr. Der höchste Lottogewinn ist nichts im Vergleich zu dem, was du mir gibst. Absolut geschützt und geborgen gehe ich durch das Leben. Ich weiß, dass keine Macht der sichtbaren oder unsichtbaren Welt mir schaden kann. Du redest mit mir und sagst mir, was ich tun soll. Manchmal zeigst du mir durch ein Bibelwort den Weg, manchmal durch einen spontanen Gedanken und manchmal sogar des Nachts durch einen Traum. Darüber freue ich mich und ich bin so glücklich. Ich lobe dich und preise dich, dass du mir so nahe bist. Oft habe ich den Eindruck, dass du neben mir stehst oder sitzt und ich mich mit dir unterhalten kann wie mit einem guten Freund. Das tut mir unendlich gut. Aber nicht nur für dieses Leben hast du gesorgt. Durch deine Erlösungstat, Herr Jesus Christus, kann ich ewig leben. Ich werde bei dir sein und deine Herrlichkeit mit dir teilen. Nicht Verwesung oder gar Verdammnis sind meine Zukunft. Ich werde dich sehen und verwandelt werden, sodass ich dir ähnlich bin. Wer einen solchen Gott kennt, hat allen Grund, sich zu freuen. Deine Nähe, jetzt und in der Zukunft, ist mein höchstes Glück. Größere Freude kann ich mir nicht vorstellen. Amen.